Herr, bitte rede du und hilf uns hören. Amen. Ihr Lieben, Anker in der Zeit, das ist unser Rüstzeitthema. Und da ist zunächst die Frage, sind wir wie Treibholz im Meeresstrom der Zeit, das irgendwann untergeht? Oder gleichen wir Schiffen mit klarem Kurs und festem Anker, die im Heimathafen ankommen? Besonders ausführlich hat uns eine Stelle aus dem Hebräerbrief beschäftigt, Kapitel 6. Dort steht, ich gebe es mal etwas wörtlich und doch auch einfach wieder, wir haben die Hoffnung als einen festen und sicheren Anker der Seele. Und dieser Anker reicht hinein in das innerste Heiligtum hinter dem Vorhang. Gemeint ist das Allerheiligste im himmlischen Tempel. Dorthin ist uns Jesus schon vorausgegangen als Wegbereiter. Er ist der himmlische Hohepriester, das heißt, er hat alles zwischen Gott und uns geklärt und tut das weiterhin. Und so sind wir in ihm fest verankert. Also die Hoffnung, unser Anker. Ewig in Jesus verankert sein, das ist Christsein. Und der Glaube ist das Seil, das uns mit diesem Anker verbindet. Vom Anker ist in der Bibel 5-mal die Rede, einmal Hebräer 6, Vers 18, 19, 20 so. Und dann noch einmal in Apostelgeschichte 27, dort gleich 4-mal. Wir schreiben das Jahr 59 nach Christus. Paulus war schon längere Zeit im Gefängnis, hat verschiedene Verhöre durchgemacht hinter sich. Nun sollte er nach Rom vor das höchste Gericht, vor den Kaiser, gebracht werden. Da wurde nun ein Gefangenentransport mit diversen Verbrechern organisiert und Paulus mitten unter ihnen. Einige Freunde durften ihn begleiten, unter anderem der Arzt Lukas, der auch die Apostelgeschichte verfasst hat. Und jetzt hören wir ein Stück seinen Bericht, Apostelgeschichte 27, fast das ganze Kapitel. Ein bisschen habe ich gekürzt und beginne mit Vers 6. Der Hauptmann fand ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns an Bord. Das waren Getreidetransporter, ein großer, aber es war üblich, da auch Passagiere mitzunehmen. Viele Tage machten wir nur wenig Fahrt und nahmen schließlich Kurs auf Kreta. Mit großer Mühe erreichten wir so einen Ort namens Schönhafen. Inzwischen war geraume Zeit verflossen, sogar der jüdische Fastentag im Herbst, das war Yom Kippur, Anfang Oktober, war schon vorüber. Die Schifffahrt begann gefährlich zu werden. Paulus redete der Besatzung zu und ermahnte sie wiederholt und dringend: Männer, ich sehe große Gefahren und Verluste auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern auch unser Leben. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigner mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Außerdem war der Hafen zum Überwintern nicht geeignet. So sprach sich die ganze Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Als dann ein leichter Südwind einsetzte, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten die Anker und segelten so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch kurz darauf brach vor den Bergen der Insel her ein Wirbelsturm los, der sogenannte Euraklon, ein gefährlicher Nordostwind, und riss das Schiff mit. Weil wir dem Sturm gegenüber machtlos waren, mussten wir uns treiben lassen. Im Schutz der kleinen Insel Kauda gelang es uns mit großer Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Bord zu ziehen. Dann sicherten die Seeleute das Schiff, indem sie Taue und im Rumpf spannten. Weil der Sturm uns stark zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Und einen Tag später warfen sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig über Bord. Tagelang waren weder Sonne noch Sterne zu sehen. Der Sturm ließ nicht nach und so schwand jetzt zuletzt jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr essen. Da erhob sich Paulus und sagte: Ihr Männer, man hätte allerdings auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann wäre uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben. Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Letzte Nacht kam nämlich ein Engel Gottes zu mir, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte zu mir: Paulus, du musst dich nicht fürchten. Gott will, dass du vor den Kaiser trittst, und er wird deinetwegen allen, die mit dir fahren, das Leben schenken. Habt also Mut, Männer. Ich vertraue Gott, dass es so kommen wird, wie er mir sagen ließ. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. In der 14. Nacht, als wir in der Adria umhergetrieben wurden, meinten die Seeleute gegen Mitternacht, dass sie sich einer Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 37 Metern. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und kamen auf 28 Meter. Weil sie nun fürchteten, auf Klippen aufzulaufen, warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten den Tag herbei. Dann aber machten sie einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen, unter dem Vorwand, auch vom Bug aus Anker auszubringen. Unter diesem Vorwand ließen sie das Beiboot ins Wasser hinab. Da warnte Paulus den Hauptmann und die Soldaten: Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beiboots und ließen es wegtreiben. Kurz vor Tagesanbruch redete Paulus allen zu, unbedingt noch etwas zu essen. Ihr wartet nun schon 14 Tage auf Rettung, sagte er, und habt die ganze Zeit nichts weiter zu euch genommen. Deshalb bitte ich euch jetzt dringend etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, weil das zu eurer Rettung gehört. Es wird nämlich keinem von euch auch nur ein Haar vom Kopf verloren gehen. Mit diesen Worten nahm Paulus Brot, dankte Gott vor aller Augen dafür, brach ein Stück ab und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Wir waren insgesamt 276 Personen an Bord. Als sich alle satt gegessen hatten, schütteten sie die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Als es dann endlich Tag wurde, erkannten die Seeleute das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die einen Strand hatte. Dort wollten sie das Schiff auf Grund laufen lassen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben. Gleichzeitig lösten sie die Taue, mit denen sie die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatten, und hissten das Vorsegel. Als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Dabei gerieten sie aber auf einen Sandrücken und liefen auf Grund. Der Bug rammte sich so fest ein, dass das Schiff nicht wieder flott zu machen war und das Heck unter der Wucht der Wellen zerschlagen wurde. Da beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen könnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, verhinderte es. Er befahl den Schwimmern, als Erste über Bord zu springen und sich an Land zu retten. Die anderen sollten auf Planken und Wrackteilen folgen. Und so geschah es, dass alle hindurch gerettet und ans Land gebracht wurden. Soweit Lukas in seiner Apostelgeschichte. So ein bisschen wirkt es ja wie verdrehte Welt oder verkehrte Welt. Die Fachleute und die Mehrheit irren und der eine Laie hat recht. Der Gefangene ist der Freieste und die Freien sind Gefangene der Umstände. Die rauen Männer der See verlieren den Mut und alle Hoffnung. Der fromme Bibelwurm und Gelehrte verbreitet Mut und Hoffnung. Steuermann, Kapitän und Besatzung wissen weder ein noch aus. Nur der Theologe hat Durchblick. Die Herren über Leben und Tod sind in Todesgefahr und verdanken dem Todeskandidaten ihr Leben. Die den Kurs bestimmen sollen, ergeben sich dem Schicksal. Paulus ist Gott ergeben und rettet die Reise. Der Befehlsempfänger Paulus erteilt Befehle und der Hauptmann folgt ihnen. Die Anker können das Schiff nicht retten. Der Einzige, der fest verankert ist und der Rettung sicher, das ist Paulus. Wie kam das? Ich dazu etwas sage, schalten wir nochmal einen Gang zurück oder von mir aus gern in den Rückwärtsgang und reden mal über den Schiffbruch. Wie kam es zu dem Schiffbruch? Ich habe hier ein wirksames Rezept für alle, die gerne Schiffbruch erleiden wollen. Es sind 4 Punkte. Der erste ist, Unzufriedenheit kultivieren. Schon lange gondelten sie in diesem großen Getreideschiff aus Ägypten dahin. Es ging nichts wirklich voran. Nördlich an Kreta vorbei ging vom Wind her überhaupt nichts, wo sie eigentlich lang wollten. Also notgedrungen Südkurs. Und an der Südküste Kretas fanden sie einen schönen Ankerplatz, hieß sogar Schönhafen. Dort hätte man es zunächst gut aushalten können. Aber die Bucht war nach Osten hin offen. Wenn da Ostwind aufkommt, ist das nicht wirklich günstig. Nee, hier bleiben wir nicht, so die einhellige Meinung aller, außer einem. Unzufriedenheit. Es geht nicht nach unserem Plan, es geht nicht nach unseren Wünschen. Und die Frage ist, was machen wir dann? Was machen wir dann, wenn es nicht nach unseren Plänen und Wünschen, Vorstellungen geht? Unsere Vorstellungen trotzdem durchsetzen? Oder hören, Gott, wie siehst du das? Wo willst du, Gott, uns haben? Klarheit suchen, warten oder starten? Klarheit suchen, was wäre jetzt Risiko und Versuchung und was wäre jetzt Gottvertrauen? Nein, Schönhafen ist für uns kein schöner Ort, wir wollen was anderes, also los jetzt, auf zum Schiffbruch. Zweiter Punkt, Ungeduld, Eile, sich von Dringlichkeiten drängen lassen. Sie wollten oder sollten nach Rom, also in die Hauptstadt, mit einem dringenden Auftrag und einer wichtigen Ladung, da ging es auch um Gewinn. Das alles duldet keinen Aufschub, oder? Der schwere Getreidetransporter war schon träge genug, dann noch Gegenwind. Dem müssen und werden wir jetzt trotzen, die Zeit drängt. Nein, es ist schon zu spät. Aber wir akzeptieren das nicht. Wir versuchen es umso schneller. Wir ersetzen Verstand durch Eifer und Aktionismus. Ihr Lieben, Eile ist nie ein guter Ratgeber. Und wir sollten unterscheiden, was drängt nur und was ist wirklich wichtig. Ist das Wichtigste, zu einer bestimmten Zeit in Rom anzukommen? Oder wäre es wichtiger, überhaupt dort lebend und mit Ladung anzukommen? Wer sich drängen statt leiten lässt, erleidet Schiffbruch. Dritter Punkt, der zum Schiffbruch führt, nicht auf Gott hören. Paulus sagt etwas merkwürdig, Männer, ich sehe, ich schaue, ich nehme wahr, das geht schief mit der Reise. Bei dem ich sehe oder nehme wahr, steht im Urtext theoreo. Verstehen wir vielleicht? Theoreo. Der Theoros ist der Zuschauer. Wir hören, wie gesagt, Theoretiker. Aber es bedeutet der Schauende. Und zwar eigentlich doppelt. In diesem Wort sind im Griechischen 2 Worte kombiniert miteinander, die beide sehen oder schauen bedeuten. Also der Theoros, der Theoretiker, ist ganz wörtlich übersetzt der Zweifachsehende. Und es kann auch Gottesbote beinhalten oder bedeuten in der griechischen Sprache. Paulus hatte Reiseerfahrung, er hat schon einige Schiffbrüche hinter sich, er wusste, wie das geht. Aber er hat auch von Gott her gesehen. Er konnte sowohl die natürlichen Augen und den Verstand gebrauchen, als auch prophetisch sehen und wahrnehmen. Das ist eine ideale Kombination, wenn das zusammenkommt. Für die Mannschaft war er aber nur der fromme Theoretiker. Und was sah Paulus, dieser Doppeltsehende, dieser Prophet? Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil oder Beschädigung und mit großem Schaden oder Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Für das erste Wort, das man mit Unheil, Beschädigung und Gefahr übersetzen kann, steht im Griechischen Hybris. Verstehen wir vielleicht auch. Hybris bedeutet zuerst Übermut oder Hochmut. Stolz, Mutwille und so weiter und dann Frevel, Misshandlung und ähnliches. Und schließlich und von daher dann Beschädigung, Ungemach, Gefahr. Also, nicht auf Gottes Wort hören ist Hybris, Hochmut. Und daraus folgen Schaden und Schiffbruch. Es besser wissen wollen als Gott ist tatsächlich gefährlich. Das ist ein sicherer Weg, um Schiffbruch zu erleiden. Und das gilt für den Einzelnen wie für ein Land, auch unseres, und wie für die ganze Welt. Und der vierte Bestandteil des Rezeptes, um Schiffbruch zu erleiden, ist, sich von den Umständen abhängig machen. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, meinten sie, die Seeleute, sie hätten ihr Vorhaben schon erreicht und lichteten den Anker. Eine verhängnisvolle Entscheidung, den Anker lichten, weil man den Umständen vertraut. Natürlich kann Gott auch durch Umstände sprechen, aber nie durch sie allein, sage ich dazu. Das heißt, das muss dann mit anderem auch übereinstimmen und das muss sorgfältig geprüft werden. Wer sich von den Umständen leiten lässt, gleicht dem Treibholz im Strom der Zeit. Er ist nicht verankert in dem, was hält, oder besser in dem, der hält. Den entscheidenden Anker an der falschen Stelle lichten. Das konnte nicht mehr dadurch korrigiert werden, dass man später alle möglichen Anker an allen möglichen Stellen hektisch auswarf. Wir haben gehört, wie die Geschichte weitergeht und ausgeht. Ich will das jetzt nicht so im Einzelnen noch auslegen, wollen, glaube ich, noch Mittagessen. Aber die entscheidende Frage ist, woher hatte Paulus diese Klarheit und diesen Mut und diese Zuversicht? Woher hatte er das? Und was führte dazu, dass er und wegen ihm auch alle anderen gerettet wurden? Die Antwort ist, denke ich, ziemlich klar. Er war verankert im Willen Gottes. Er war verankert im Willen Gottes. Was gehört da dazu? Zunächst soll immer wieder die Frage, Herr, was willst du? Was willst du mit dem, was jetzt gerade geschieht? Oder was ich erlebe oder was ich gerade durchmache? Herr, was willst du? Wie siehst du das? Was hast du jetzt vor? Das neue Leben des Paulus begann ja damit, dass Jesus ihm begegnete und ihn von seinem hohen Ross stürzte. Und danach fragte Paulus, was soll ich tun, Herr? Er bekam dann eine Antwort, aber seitdem war das seine ständige Frage, was soll ich tun, Herr? Dafür lebte er, das war sein Leben, sich danach zu richten. Und Gott zeigte ihm immer wieder, was dran ist. Können wir lesen, die Apostelgeschichte überall. Teilweise hörte er selber von Gott, was er tun soll oder lassen soll. Teilweise benutzte Gott andere Gläubige, um ihm das klarzumachen. Jedenfalls, er hörte auf Gott und ließ sich leiten. Er war im Willen Gottes verankert. Und so wusste er jetzt auch, ich muss nach Rom und ich muss vor den Kaiser, der muss auch von Jesus hören. Das war klar. Und wenn Gott will, dass ich dorthin komme, na, dann komme ich dorthin, ganz sicher. Ganz sicher. Paulus wusste von Anfang an, dass er dorthin soll, vor den Kaiser. Und Gott war so gnädig, dass es ihm auf der Reise nochmal bestätigt hat durch den Besuch eines Engels. Also war er doppelt sicher, ich werde nach Rom kommen vor den Kaiser. Alles andere ergab sich dann daraus. Alle Klarheit, aller Mut, dieser Friede mitten im Sturm. Er kam aus dieser Klarheit und ich bin im Willen Gottes und er will, dass ich nach Rom komme. Wir haben vorhin das mit der Sturmstillung gehört. Als Jesus seinen Jüngern sagte, kommt, wir fahren rüber ans andere Ufer, so kann man das übersetzen, kommt, wir fahren rüber ans andere Ufer. In diesem Moment war klar, dass sie am anderen Ufer ankommen werden, weil das der Wille Gottes war, weil das Jesus gesagt hat. Sie werden ans andere Ufer kommen. Der Sturm kann toben, wie er will. Wir werden ankommen. Die Jünger hatten Panik, Jesus hatte Frieden und schlief. Der Sturm musste weichen und sie konnten, wie angekündigt, das Ufer erreichen. Ich will sagen, der sicherste Ort, in dem wir sein können, uns aufhalten können, ist der Wille Gottes. Dass wir diesen Willen Gottes für unser Leben immer wieder suchen und darin leben. Und wenn wir das tun, wenn wir so im Willen Gottes geborgen sind, geschützt sind, dann sind wir wie im Auge des Sturms vielleicht. Das kann ruhig toben rundherum, aber wir sind verankert im Willen Gottes. Wir sind sicher, wir sind in ihm geborgen. Das heißt auch, wir sind mitten im Sturm in seiner bedingungslosen Liebe geborgen, die trägt uns, die vergeht nicht, die vergeht auch nicht im Sturm, die vergeht auch nicht, wenn es uns dreckig geht, wir singen dann davon. Und dann haben wir unerschütterliche Hoffnung, auch wenn es rauf und runter geht und die Wellen toben, wir haben unerschütterliche Hoffnung, wir haben das Licht, das uns den Weg weist, zumindest für den nächsten Schritt, wir sehen nicht alles, aber das, was Gott uns zeigt, genügt, damit können wir klarkommen, müssen manchmal auch klarkommen, ist nicht so einfach, aber wir können es, wenn wir im Willen Gottes sind. Wir verstehen nicht alles, das bleibt so, aber wir können und sollten eine tiefe Glaubensgewissheit haben. Gott weiß alles, er versteht alles und er macht keine Fehler. Das reicht, muss reichen und reicht auch tatsächlich. Und statt Unzufriedenheit regiert der Friede Gottes in unserem Herzen, weil Gott regiert und weil wir mit ihm in Übereinstimmung sind, mit Gott in Übereinstimmung, in seinem Willen verankert. Und so sind wir in Jesus, dem Ursprung und Ziel des Lebens, verankert. So sind wir mit Jesus verbunden. Und statt in Hektik, Eile und Aktionismus zu verfallen, können wir innehalten, langsamer werden und Klarheit gewinnen. Biblischer Realismus kann den Herausforderungen ruhiger begegnen als alle noch so verständliche Panik. Die Klarheit gewinnen wir nicht, wenn der Sturm alle unsere Aufmerksamkeit hat, sondern wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Jesus richten. In Jesus, das ist gleichzeitig auch im Willen Gottes verankert sein. Nicht die Umstände leiten uns, sondern er. Und so halten wir Kurs und so erreichen wir das Ziel unseres Lebens. Und das schenke Gott uns allen. Und dieser Friede Gottes, der tatsächlich höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.